Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 mit dem Joschi Grüne und dem Mann da, der seinerzeit einmal gesagt hat, scheint es, sage ich so.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für mich und ein grosser Gump für die Menschheit. Das war der Neil Armstrong, der er gelandet ist. Am Dienstag am 21., respektive, wo er auf den Mond gegangen ist und den ersten Schritt dort gemacht hat. Am 21. war das gewesen. Aber am 20. ist der Eagle gelandet. Der Eagle auf dem Mond oben. Und seitdem ein unvergessenes Erlebnis. 40 Jahre Geschichte. Wir schauen zurück mit vielen Gästen heute hier bei uns im Studio mit einem Fast-Astronaut, mit einem totalen Musiker und mit einem Journalist, der viele Produktionen gemacht hat über Musik und wo weiss, vielleicht weiss, was Musik bedeutet, heute noch. Das ist der Treffpunkt auf dem Eis.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do.
Dance Tonight, der Paul McCartney auf DRS 1 am 20. Juli 2009. 9.9 ist es der Moment. Sie hören DRS 1 mit dem Treffpunkt. Heute erinnern wir an das Jahr 1969. Wir haben die Leute auf der Straße gefragt, was bedeutet Ihnen das Jahr 1969? Was kommt Ihnen da in den Sinn?
1969? Oh, gute Frage. Wer war da?
Ah, natürlich Woodstock, Jimi Hendrix, Marihuana, Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Und die Schweizer Skifahrer haben Erfolg in diesem Jahr.
Da denke ich irgendwie an Hippie-Zeit und so.
69? Komm jetzt mal wenig gerade hin. Nein. Ist das Mondlandung gewesen?
69. 69 Mondlandung?
Die einen Jungen haben da ein bisschen rebelliert. 69.
Also der Song, den es gibt, auch der Summer of 69.
Elvis Presley am meisten Erfolg gehabt.
Vielleicht etwas mit Michael Jackson oder so. 69.
Weißt du etwas? Der Zweite Weltkrieg.
Ja, Zweite Weltkrieg, das war vielleicht ein bisschen früher gewesen, 1969, aber es ist ein kollektives Ereignis. Ich glaube, das ist im Gedächtnis von Millionen von Menschen eingeprägt, was 1969 passiert. Es ist zum einen eben auch die Mondlandung. Aber Beatles haben ihr letztes Konzert gegeben, öffentliche Konzerte auf dem Dach. Das ist abgebrochen worden, es sei zu laut gewesen. Der Charles de Gaulle, der hat seinen Rücktritt gegeben. Dann ist der Charles Pompidou gekommen. Nein, der Georges Pompidou gekommen. Der Nixon ist Präsident geworden, der Richard Nixon. In Deutschland der erste SP-Politiker, der Willy Brandt ist an die Spitze gekommen. Es hat politisch einiges gegeben. 68er Revolte haben wir ein bisschen angetönt gehört. Und dann haben wir noch Monty Python gehabt, wo 1969 die erste Staffel auf BBC ausgestrahlt haben. Und Enzio, die Rolling Stones in Altamont mit der Ermordung von einem Fan vor den Augen von Mick Jagger. Das ist ein breites Spektrum, das wir hier erlebt haben im 1969. Wir schauen ein bisschen zurück auf das Jahr, aber gleichzeitig holen wir es in die Gegenwart. Und wenn wir wissen, was ist denn geblieben von all diesen Spuren, scheint es auch, wo der Neil Armstrong und der Buzz Aldrin auf dem Mond oben hinterlassen haben. So genau ist das nicht bewiesen. Respektive, es gibt einen Haufen Zweifler an dieser ganzen Geschichte, die sagen, die Mondlandung hat es eigentlich gar nie gegeben. Und es gibt auch grosse Dokumentationen darüber, die so Beweis bringen, dass der Schatten von der Sonne den Buzz Aldrin und den Neil Armstrong zeigen, aber der Schatten von einem Stein ganz in eine andere Richtung geht. Aber das lassen wir jetzt sein, das ist Spekulation. Wir nehmen an, es sei tatsächlich so, und das ist die Amerikaner die NASA nicht betrogen haben. Realität ist, dass viele Menschen an diesem Tag Geburtstag haben. Und wir haben ein Geburtstagskind. Das ist jetzt der Moment, Margit Gisler aus Schattdorf. Guten Morgen, Frau Gisler.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag heute.
Danke,
der 40. Geburtstag. Wann sind Sie, Frau Gisler, zuerst mal quasi mit der Erinnerung, respektive mit dem Ereignis in Kontakt gekommen?
Also, Erinnerung, also, als ich ganz klein war, habe ich keine Erinnerung, aber... der Familie ist das natürlich immer am Geburtstag. Jetzt gesagt, ja, es war Mondlandung und es war gerade an dem Tag, an dem Sonntag. Und, aber in der Schule, so, also meine Schulkollegen hat das eigentlich nicht gross interessiert. Also das ist nicht grosses Thema gewesen. Aber meine Mutter hat natürlich schon immer erzählt, wie sie da im Spital, wie da der Arzt und der Pfarrer vom Spital, wie die da diskutiert haben am Morgen früh, wie sie da die ganze Nacht Fernsehen geschaut haben und ein riesen Ereignis gewesen, sie einfach im Spital auch.
Jetzt sind Sie quasi an dem Tag auf die Welt gekommen, haben Sie sich dann später mal damit auseinandergesetzt? Sind Sie Bilder anschauen, haben Sie Geschichte nachgelesen?
Also, Geschichte nachgelesen nicht. Das hat mich schon immer interessiert, wenn ich etwa im Fernsehen etwas gekommen ist oder so. Habe ich das sicher immer geschaut, auch jetzt. In der letzten Zeit habe ich immer etwa wieder geschaut, wenn etwas gekommen ist von der Mondlandung. Aber was noch interessant ist, als wir den Jungbürgerfeier hatten, wo wir 20 waren, ich bin ja zu Hause nach dem Rigi in die Schule, ist der Bruno Stanek Ehrengast gewesen bei uns.
Also das ist der, der seine Zeit fürs Fernsehen kommentiert hat?
Ja, ja, ganz genau. Aber sonst, ja, ist das eigentlich, ausser dem 20. Juli, ist das eigentlich sonst nicht so gross präsent gewesen.
Aber Sie können stolz sein, Sie sind ein Mondlandungskind eigentlich, oder?
Ja, ja.
Es gibt Mails, die uns erreicht haben, zum Beispiel eine Frau E., ich darf den Namen nicht sagen, eine Frau E. M. hat geschrieben, seit dieser Nacht laufe eine 40-jährige Frau frisch und munter um, im April Geburtstag, das trifft offenbar bei Ihnen auch zu, oder? Also, ich meine, Sie sind ja auch das Resultat von einer längeren Geschichte.
Ja,
so. Okay, also, Frau Gisler, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Danke.
Und hoffe, Sie schauen heute noch ein bisschen TV oder hören den Treffpunkt und erfahren noch über Geschichten von Duzmal.
Mo.
Merci, Frau. Adi, Frau Gisler.
Danke.
Und ein anderes Geburtstagskind ist der René Alfred Schütz aus Grenchen. Guten Morgen, Herr Schütz.
Guten Tag miteinander.
Herr Schütz, Sie sind heute 74.
Richtig.
Gratuliere ganz herzlich.
Danke.
Im Namen von allen, die hier vereint sind und die zulassen. Herr Schütz, wie war das bei Ihnen mit der Mondlandung? Seinerzeit, 20. 21. Juli.
Ja, es ist so. Wir hatten einen berühmten Kollegen, das ist der Peter Weiss, der uns so langsam vorbereitet hat, schon bei den Startvorbereitungen in Cape Canaveral.
Also Sie reden vom Radio jetzt?
Ja, ja.
Haben Sie Radio gehört?
Ja, mehr, weil ich bin noch in der zweiten Bildungsweg gewesen. Da hat man neben ihnen noch ein bisschen im Morgen noch Radio gehört.
Mhm.
Und das effektive Ding haben wir dann im Fernsehen, schwarz-weiss, real-time, also direkt mit können verfolgen.
Also Sie haben gesehen, wie es im Fernsehen übertragen worden ist, wie es geheißen hat, The Eagle has landed.
Ja.
Und dann ist man ja bis am Morgen um 4 Uhr fast hat man müssen vor dem Fernsehen ausharren. Wie haben Sie denn die Zeit verbracht? Können Sie sich erinnern, Herr Schütz?
Ja, nicht mehr so gut. Ich kann mich eher an die Vorgeschichte erinnern. Ich habe die Stifte im Physikalischen Institut der Uni Bern gemacht. Und dort hat es Institutsleiterwechsel gegeben. Der Professor Holtermann ist gekommen und hat den zielenden Mitarbeiter mitgebracht. Unter anderem auch der damalige Dr. Johannes Geiss, und er später Sonnensegel bei der Eagle-Mission aufgesetzt hat. Und das ist wirklich so, es war ein kleiner Schritt für die paar Astronauten. Mhm. Aber rein von Technik her hat das einen Quantensprung ausgelöst.
Wie meinen Sie, einen Quantensprung ausgelöst für die weitere Entwicklung in den nächsten 40 Jahren? So?
Ja. Mhm. Wenn man denkt, man hat dann früher einen Computer gehabt, wo man mit Lochkarten gefüttert hat und. Ich nehme an, es war alles im Vortraum geschrieben gewesen. Und das hat Volumen gebraucht von einem halben Einfamilienhaus. Die Miniaturisierung ist frappierend von sich gegangen.
Das ist eins von der Resultat von der ganzen Entwicklung, die dort Raumfahrt gemacht hat. Also die Entwicklung auch von der Computertechnologie. Ja. Ja. Herr Schütz, aber trotzdem haben Sie irgendwann, wir haben ganz am Anfang gesagt, es ist ja nicht bewiesen quasi, dass Sie wirklich auf dem Mond oben gewesen. Haben Sie irgendwann mal Zweifel gehabt, dass das könnte stimmen?
Nein.
Keine Zweifel?
Keine Zweifel. Das ist, kann natürlich weiteren Ursprung haben. Die Mondlandung hat auch eine Vorgeschichte. Das ist auch aus dem Kalten Krieg
entstanden. Ein Wettlauf zwischen Russland und den USA. Trotzdem, Herr Schütz, ich würde das Feld nicht so weit aufgehen jetzt von der Vorgeschichte. Wollen Sie doch noch mal nehmen jetzt, an dem Tag, wo Sie das, Sie haben es ja dann im Fernsehen gleich geschaut. Haben Sie Familie, Herr Schütz?
Ja.
Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert?
Ja, die älteste Tochter Barbara haben wir aufgenommen. Habe ich aufgenommen und gesagt, los, Mädchen, das ist etwas, was du nicht so schnell wieder kannst sehen. Und das hat sich ein bisschen gemurrt und ist nachher, hat gleich interessiert zugeschaut. Was er geblieben ist, weiss ich nicht.
Haben Sie nicht mehr darüber geredet, über das Ereignis?
Ja.
Okay, Herr Schütz, ich wünsche Ihnen einen ganz guten Geburtstag, einen schönen Geburtstag.
Danke.
Und auf weiter im Treffpunkt. Merci vielmals, Herr Schütz.
Meine beste Grüße an die alten Mitarbeiter noch im Physikalischen Institut.
Ja, das ist super. Bern. Hoffentlich hören die zu.
Die alte Sternwarte, wie das war. Und ich wünsche Professor Geiss und den anderen alles Gute.
Die denken heute sicher auch an die Mondlandung. Merci vielmals, Herr Schütz. Als nächstes gehen wir zu einem Produkt aus dem Jahr 1969, das bis heute so quasi an der Spitze ist von der Palette. Es geht hier um ein ganz bestimmtes Lebensmittel, das man ziemlich schnell muss geniessen muss, sonst verläuft es einem in der Hand.
Can't bargain with the truth, 'cause whether you're right or you're wrong, we're gonna know what you've done. We're gonna see where you belong in the end. You can't bargain with the truth, 'cause whether you're black or you're white, we're gonna know who's right. We're gonna see you in the light in the end. Oh, and every little thing you do, you better know it's coming back to you. You can't bargain with the truth, 'cause one day you're gonna die and good's going high and evil's going down in the end. You can't bargain with the truth, 'cause whether you're old or you're young, we're gonna see what you've done. There'll be nowhere else to run in the end. You can't bargain with the truth, And whether you're rich or you're poor, you're gonna meet at the same door. You're gonna know the real score in the end. And if you want to help your fellow man, you better start with what's in your hand. You can't bargain with the truth, 'cause whether you're right or you're wrong, we're gonna know what you've done. Gonna see where you belong in the end. Bargain with the truth, 'cause if the world you chose no further than your nose will be where the doors will close in the end. You can't bargain with the truth, 'cause for those who were deceived there'll be no reprieve, there'll be no time to believe in the end. Oh, and every little thing you do, you better know it's coming back to you. You can't bargain with the truth, 'cause one day you're gonna die and good's going high and evil's going down in the end.
Dir sei's mit dem Treffpunkt zum Jahr 1969 aus der Sicht von 2049 Jahren Geschichte. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Wir haben vorne mit dem Herr, wie hat er jetzt geheißen? Jetzt muss ich gerade wieder schnell schauen. Jawohl, das ist der Herr René Schütz gewesen, der gesagt hat, du jetzt mal Computerfähigkeit in der Form von einem Einfamilienhaus. Heutzutage hat man ein iPhone zum Beispiel oder ein Handy, wo quasi mehr leistet als du in seiner Zeit den Computer bei der Apollo 11. Das Jahr 1969, wir schauen nicht nur die Mondlandung an, sondern auch Geschichten rundum. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel gehört, der Yusuf, seiner Zeit hat der Kaiser Cat Stevens, ist konvertiert im Jahr 1977 zum Islam, ist jetzt aber wieder ein bisschen zurück zu den Spuren von seiner ursprünglichen Musik. Darf schnell meine Gäste vorstellen, das ist nämlich auch spannend. Ich habe gesagt, wir haben einen Fast-Astronaut da. Der Fast-Astronaut, das ist der Mario Toriani. Guten Morgen, Mario.
Guten Morgen, Joschi.
Mario Toriani, der ist RS3-Moderator 1969, das ist nicht dein Jahr gewesen. Du bist
definitiv nicht, ich bin noch weit weg gewesen, ich bin 76er.
Du bist sozusagen noch hinter Mond gewesen.
Wie, noch weiter, wenn ich mich an, wahrscheinlich Mars.
Wann bist du denn das erste Mal mit der Mond, mit der Mondgeschichte in Kontakt gekommen?
Wir sind im 80, 81 haben wir in den USA gewohnt und in Baltimore. Wir waren etwa mal in Washington gewesen, im National Space and Air Museum oder wie das geheissen hat. Und ich habe dort als Fünfjähriger das Skylab gesehen. Das ist so die erste Raumstation gesehen, die als Folge aus der Apollo-Mission aus entstanden ist. Und das hat mich schwer fasziniert, dass dort Menschen in den kleinen Büchsen nicht mehr her sind, wo man eigentlich nicht kann sehen, wie eng das ist gesehen. Das ist mir geblieben als Bub. Also dort in dem Museum habe ich eigentlich realisieren, dass die Menschen weitergegangen sind, als einfach auf der Erde zu sein.
Der S3-Moderator und Einstein-Moderator und als solchen eben auch bei der ESA zu Köln gewesen, im Trainingscenter. Was er dort erlebt hat, Mario Toriani, das erfahren wir im Verlauf von dieser Stunde. Dann haben wir einen Mann da, der Journalist ist und Fernsehen gemacht hat und Radio gemacht hat, ist der Beat Hirt. Guten Morgen, Beat Hirt.
Guten Morgen.
Beat Hirt 1969. Was ist da die tiefste Erinnerung, nebst der Mondlandung, nehme ich jetzt an?
Ja, schon Woodstock. Und zwar einfach, weil das nichts war. Das ist da, hat nicht stattgefunden. Man hat in den Zeitungen vielleicht 7 Ziele gelesen. Und ich war damals in Amerika gewesen, und ich habe auch nichts gehört davon. Und da ist einfach etwas Wahnsinniges abgegangen. Das war prägend gewesen, weil ich nichts mitbekommen habe. Und erst nachher gesehen haben, was es war.
Also sozusagen, man hat den Mond, die Mondlandung miterlebt, aber eines der grössten Ereignisse quasi aus der Musikgeschichte hat man nicht übertragen. Da kommt der nächste Gast, den nehme ich jetzt auch noch schnell dran. Er hat nämlich einen Kommentar gegeben zum Cat Stevens. Das ist der Hardy Hepp. Guten Morgen, Hardy Hepp.
Guten Tag.
Hardy Hepp, Urgestein von der Schweizer Musikszene, darf man sagen. Seit 67 Freischaffende, hat jene Projekt inszeniert, auch Musikprojekt, hat zuerst einmal Deutsch gesungen, irgendwann einmal. Ist fast ein Schlagersänger geworden.
Na, voran, das vergisst man gerne, hat es schon die erste Single gegeben, 66.
Das 66 ist noch Englisch. Gewesen, okay. Ja. Und nachher, 69 noch vor der Mondlandung, ist die erste CD rausgekommen, respektive die erste LP.
Natürlich, Langspielplatte.
Langspielplatte, du noch Vinyl, 1969 mit dem Krokodil. 69 sonst noch, Hardy Hepp. Was ist sonst noch geblieben?
Ja, für mich ist es vor allem wichtig, weil sie immer sagen, ja, sie sind ja 68. Und dann sage ich, nein, das bin ich definitiv nicht. Dann sagen sie, ja, was sind sie denn? Dann sage ich zum Beispiel ein 69er. Oder ich sage, nein, ein 67er.
Also ist das Chamäleon der Hardy Hepp?
Nein, ich weiss nicht, dass einfach das ganze 68er-Zeug, das ist politisch, das müssen wir jetzt da nicht ausbreiten. Aber wir sind auf einem anderen, wir sind auf einem anderen Trip gewesen. Warum? Wir sind natürlich auf Love and Peace gewesen, oder? Und Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und was der Bea gesagt hat wegen Woodstock, ich bin sicher auch irgendwie ein bisschen auf den Traum abgefahren jetzt, Love and Peace. Und das ist aber im gleichen Jahr eigentlich schon zerstört worden durch Altamont mit dem Rolling Stones Konzert und dem Toten.
Über die Geschichte reden wir, Hardy Hepp, nachher zusammen mit dem Beat Hirmann, mal schauen, wie gemeinsam, dass ihr die Zeit beurteilt oder wo es vielleicht sogar Unterschied gibt in der Wirkung zu heute. Jetzt gehen wir zu einem Produkt im Jahr 1969, das auch Premiere hatte. Und zwar ist es um ein Glacé gegangen. Da hat in der Schweiz ein Glacé-Hersteller eine Idee gehabt, die gezündet hat, und zwar zu Rorschach. Was es genau ist, das erzählt Noemi gerade wohl.
Am meisten sieht man sie in der Badi. Raketenglasse, dort ist sie Stammgast. Und wie sie genau aussieht, das weiss jedes Kind.
Es hat so Bürst hat Schokolade dran. Und noch hat es Orange und noch Weiss. Dann hat es dann noch das Orange und das ist eben dann zu viel. Und das Weiss ist dann einfach die normal.
Ich fliege hier in meiner Rakete.
Seit 40 Jahren fliegt Raketenglasse mit Erfolg. Starten tut sie von Rorschach aus von der Glassefabrik Frisco. In die Fabrikhalle hinein kommt man nur mit Sicherheitsschuhen. Man braucht einen weissen Kittel und eine Haube für Tor. Das alles hat auch der Martin Anesi an. Er tut seit 10 Jahren hier innen die Raketenglasse produzieren. Er steht vor der Glassemaschine und erzählt, was genau hier passiert.
Ja, wenn wir raufschauen, sehen wir den Abfüller, das ist der erste Abfüller, da haben wir den ersten Mix drinnen, das ist ein Ananasmix, der kommt dann in die Form, dann wird das festgefroren, und dann kommt die nächste Farbe, das ist der Orangenmix, da wird dann zum gleichen Teil aufgefüllt, dann kommt der Stiel rein und dann wird das Ganze gefroren und vorne, wie wir sehen, wird warmes Wasser in die Form gespritzt und dann zieht man den Lutscher raus aus der Form.
Am Schluss dünkelt die Maschine der Spitze der Glasse noch in flüssige Schocke. Und fertig ist die Rakete. 1969 haben die Glasentwickler in Rorschach eine zündende Idee gehabt. Alle haben dann nur von etwas geredet, vom ersten Mensch auf dem Mond. Das sagt Elmar Hug, der Entwicklungsleiter von der Frisco Rorschach.
Also vor 40 Jahren, man muss sich vorstellen, das war eine Euphorie mit der ganzen Mondlandung. Und das hat die Leute hier wie elektrisiert. Und es ist irgendwo dann die Idee aufgekommen, man könnte ein Produkt lancieren mit dem Bezug zu dieser Mondlandung, zu dem Ereignis.
Wer genau die Raketenglasse erfunden hat, das weiss man heute nicht mehr. Für eine Glasse zu entwickeln, braucht es ein Team. Und ganz wichtig, Kinder, meint Elmar Hug.
Für die Aroma-Auswahl hat man damals schon Kinder befragt. Man hat verschiedene Kombinationen gehabt, von verschiedenen Aromen. Und die Kombination Ananas-Orange ist schliesslich als die beste rausgekommen und hat man dann die umgesetzt.
Ananas und Orange, das Rezept ist das gleiche bis heute. Nur ein bisschen weniger Zucker ist drin. Mehr als 8 Millionen Raketen produziert Frisco pro Jahr. Aber nur für die Schweiz. Denn im Ausland kann die Raketenglasse nicht landen. Jedes Land hat eben seine eigene Traditionsklasse, meint der Geschäftsführer von der Frisco, der Daniel Lutz. Und speziell an der Schweiz sei dazu noch, dass man ganz einfach überall Glassen kaufen kann.
In der Schweiz hat man eine hohe Verfügbarkeit von Glassen in den kleinsten Läden, viel Kiosk, in den Schwimmbädern vor allem verkauft man Glassen. Und wenn man gerade die Schwimmbäder anschaut, das ist ein Familie-Event, man geht mit der Familie Samstag, wenn nicht auch noch Sonntag ins Schwimmbad. Und dann isst man teilweise Kind 2-3 Glassen, Erwachsene 1-2. Und irgendwann dort man ein bisschen billigere kaufen und dann ist einfach Trageten. Und das gibt es eigentlich im Ausland nicht in dieser Art und Weise.
Trageten hat also im Schweizer Glassen-Universum ihren festen Platz. Und das seit 40 Jahren.
Ich fliege hier in meiner...
Ja, ja, ich bin der lustige Astronaut.
Die Rakete schmilzt in der Hand, wenn man sie nicht sofort nimmt. Ein Glacé, das 40 Jahre lang und immer noch das Produkt Nummer 1 ist in der Liste der Produkte von Frisco. Paul Jung ist Glacé-Entwickler bei der Firma Frisco. Ich begrüße ihn jetzt. Er ist zwar nicht authentisch mit dabei gewesen bei der Entwicklung von dem Glacé, von dem Erfolgsglacé, aber wann hat denn Herr Jung das erste Mal so ein Glacé gegessen?
Oh, da weiss ich nicht mehr. Aber noch nicht vor 40 Jahren.
Nicht vor 40 Jahren auf keinen Fall, aber in dem Fall haben Sie ab Mondlandung nicht authentisch miterlebt?
Doch, ich habe im Fernsehen das mitverfolgt und bin sehr gespannt auf die ersten Bilder, wie es auf einmal aussieht.
Hat Sie keine Idee gehabt zu dem, zu etwas lancieren zum Beispiel? Wäre natürlich ideal gewesen für Sie, oder?
Da bin ich 19 Jahre alt gewesen. Nein, da ist dann nicht so gewesen.
Kein Thema. Nein. Herr Jung, jetzt reden wir mal darüber, wie das dann ist mit so Lancierungen von so einem Produkt. Das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen für die Menschen. Also quasi, das ist unvergesslich für die, die das miterlebt haben, 1969. Man hatte sofort eine Idee gehabt, Rakete, Formglasse. Gibt es denn ähnliche Anlässe noch in der Firmengeschichte oder überhaupt, wo man so ein Produkt eingeführt hat?
Ja, solche Sachen gibt's. Zum Beispiel zur Fußball-EM 2008 haben wir ein Banetta-Glassi-Sandwich gebracht.
Also in Form von einem Fußball?
Ja, das war ein rundes Sandwich, ein Biskuit. Und in der Mitte hat es ein Glassi gehabt.
Hat sich aber offenbar nicht wirklich nachhaltig durchgesetzt. Wie erfolgreich ist denn so eine Lancierung? Was braucht es denn dafür?
Ja, so erfolgreich wie die Rakete war keins gewesen. Banetta ist während der EM gut verkauft worden, solange die Schweizer Enteure mitschauten.
Nachher ist es vorbei gewesen.
Nachher ist es vorbei gewesen.
Wenn man jetzt eine neue Geschmackssorte entwickelt, wie funktioniert das? Nach was für Kriterien gehen Sie da vor, Herr Jung?
Marketing und Glasentwickler suchen immer nach neuen Trends und Schwachpunkten im Sortiment. Für Kinder eher fruchtige, farbige Kombinationen. Bei klassischen Produkten ist heute Trend nach rein natürlichen Produkten.
Also, dass es wieder so quasi eine Bio-Glasse gibt, in dem Stil?
Ja, Bio nicht unbedingt, aber E-Nummernfrei zum Beispiel, ohne Farbstoff, rein natürliche Aroma.
Das ist dank der kritischen Konsumenten offenbar, haben die müssen reagieren.
Die Insider-Umfragen zeigen da ganz klar, dass sie das wünschen.
Was für eine Rolle spielt denn die Form von einem Glas? Ich meine, gut, bei der Rakete ist es jetzt eindeutig das assoziierte Ereignis und das ist unvergesslich, die Form. Und vielleicht jetzt da mit dem Fußball, in dieser Fußballform vielleicht auch. Aber was spielt denn die Form für eine Rolle? Schaut man noch drauf?
Ja, die Form spielt sicher eine wichtige Rolle, wie die Farbe, Aroma oder die Verpackung. Form ist natürlich bei einem Lutscher eine teure Angelegenheit. Man muss da fast 200'000 Franken in die Hand nehmen, wenn man eine Form wechseln will.
Also wenn man die Form vom Glacé verändern will. So, dass man jetzt wie bei dieser Rakete. Gut, da haben das jetzt schon lange amortisiert, nehme ich an.
Ja, da haben wir auch schon 5 Formen gebraucht.
Wie viele Formen?
5.
Wieso 5?
Ja, die gehen mit der Zeit kaputt. Oder man tut Maschinen wechseln. Und dann passt die alte Form vielleicht eben nicht mehr drauf.
Ja, oder leicht modifizieren vielleicht. Ja, so,
nein,
oder?
Das haben wir nie gemacht.
Also es ist immer noch 1969 und 2009 die gleiche Form.
Die gleiche Form.
Wie testen Sie denn neue Sorten, zum Beispiel Herr Jung?
Also je nach Zielgruppe tun wir das mit Schulklassen oder mit Marktforschungsinstituten testen. Die Kindertests zum Beispiel gehen wir in die Schule und geben den Kindern das Produkt ab, zum Degustieren. Anschliessend fragen wir das Kind nach dem Aussehen und Geschmack.
Was ist Ihre liebste Sorte, Herr Jung? Ihre persönliche liebste Sorte?
Ja, das ist jetzt aufwärts extrem gerne Schokolade.
Und essen Sie heute zur Feier des Tages auch eine Raketenglasse?
Das nehme ich heute ein, ja.
Okay. Merci vielmals, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, Herr Jung.
Danke auch. Wiederhören, Bernie.
J'ai traversé cette terre tellement de fois pourtant. J'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas seulement. Et j'ai toujours ce feu qui fait danser mon âme. Ce besoin d'un regard pour le jeu, pour le charme. Toujours l'envie de l'essentiel. Alors vraiment, vous, madame, ne m'attendez pas, j'ai encore tellement de choses à voir. Ouh, madame, il est trop tôt pour notre rendez-vous, revenez plus tard. J'ai vu tant de foules immenses et de mains tendues souvent. J'ai l'intime évidence de n'avoir rien connu vraiment. Et je respire encore au souffle des musiques. Et je peux croire encore à cet instant magique. Le bonheur aux yeux d'un enfant. Alors vraiment,
vous, madame,
ne m'attendez pas, j'ai encore tellement de choses à voir. Se voir. Le monde n'est pas si mal et il n'est pas si tard. On s'avance, ne m'intéresse pas. Alors vraiment,
vous, madame,
ne m'attendez pas, j'ai encore tellement de choses à voir.
Vous, madame,
il est trop tôt pour notre rendez-vous.
Johnny Hallyday, «Vous, Madame», in den 1960er Jahren, der Mann mit Jahrgang 1943, hat den Rock in Frankreich berühmt und gross gemacht, französisch gesungener Rock, und ist heute noch aktiv, der Johnny Hallyday. Wir haben auch aktive Menschen hier bei uns im Studio. Jetzt zum Beispiel der Mario Toriani, der ist DRS3-Moderator und Einstein-Moderator bei SF1, und als solcher hat er dort ein grosses Experiment dürfen machen. Er ist nämlich auf Köln, ins ESA. Und das ESA ist das europäische Raumfahrtprogramm, so im weitesten Sinne übersetzt.
Space Agency.
Space Agency. Du hast dich dort quasi beworben drum, zum Astronaut werden. Weil 2008 hat ESA Astronauten gesucht. Du bist vor dem Büro gestanden, hast mit dem Direktor geredet und der hat dich mal toll eingeschätzt gefunden, das hättest du gut angelegt. Und deine Antwort ist so quasi gewesen, Mario.
Es war meine Antwort gewesen. Ich will Astronaut werden.
Ja, vor allem, du willst ja gut aussehen.
Genau, selbstverständlich.
Der Mario Toriani ist selber in Amerika gewesen, 80, 81, hat das nicht authentisch miterlebt, Mondlandung 1976, aber doch in Amerika fasziniert worden vom Astronaut sein. Astronaut werden ist natürlich ein grosser Traum. Wie nahe bist du in dem Traum gekommen?
Ja, man muss schon ein bisschen realistisch sein. Wir haben das gemacht für die Sendung Einstein, selbstverständlich. Und die Bewerbung ist nicht, es ist eigentlich einfach ein Teil von dieser Geschichte gewesen. Allerdings bin ich näher als Astronauten hergekommen als Menge, die sich jetzt beworben hat. Und wir haben wirklich können ein paar Experimente, ein paar Tests machen, die eigentlich die Leute müssen machen, die schon ganz weit vorne sind in diesem Bewerbungsverfahren. Und das ist eigentlich ein exklusiver Einblick gewesen, den wir da bekommen haben. Und von dem her
sind wir nahe dran gewesen.
Also, if you don't make it, fake it, heisst es so quasi.
Ja, fake es ist, ja, ja, klar.
Natürlich ist es kein Beschiss gewesen, aber man hat gesehen, in dem Beitrag von Einstein, zwei Tests, die du gemacht hast. Zum einen hast du müssen andocken, der Transport an der Weltraumstation. Und zum zweiten bist du dann auch im Wasser, im Bassin gewesen. Bei dem andocken bist du ja in dieser Transportmaschine drin gewesen, nicht im All natürlich. Was ist das für ein Gefühl?
Ah, das ist der realistische Simulator gewesen, den sie gebaut haben, um zu lernen, das Transportmodul, das die Raumstation ISS mit der neue Lebensmittel und Materialien versorgt, um das wirklich andocken. Das ist kurz einen Monat vor dem Andocken gewesen. Wir sind wirklich in diesem Original-Simulator gewesen. Und das Andocken ist eigentlich einfach und gleichzeitig schwierig. Es ist einfach, es ist programmiert, aber der Astronaut oben muss entscheiden, abbrechen noch in Java oder die Stecknadel sozusagen im All reinzustecken.
Also die beiden Stationen miteinander zu verbinden.
Und das ist eigentlich nichts anderes, als im richtigen Moment abbrechen. Mhm. Und das habe ich ein paar Mal müssen üben.
Das hast du müssen üben mit und Simulieren und du hast Abbruch jedes Mal. Warum von lauter Angst?
Nein, es hat nicht genau, es ist nicht genau wirklich ausgerichtet gewesen. Sie hat gesagt, wenn das jetzt nicht triffst, dann kann man das Modul wieder abnehmen, muss man neu anfangen mit einem.
Bist du ein bisschen nervös gewesen, auch innerlich? Hat sich das über die Realität rausgepackt?
Ich habe einen grossen Respekt von den Anlagen, die wir drauf geschaffen haben, dort für den Film, den wir gemacht haben. Das waren die Originalanlagen gewesen. Und mit den Astronauten, mit den Instruktoren, also mit den Leuten, die das einen Monat später ja gemacht haben.
Nachher hat man gesehen, im Beitrag im Einstein, dass du in so einen Anzug gezwängt worden bist. Ein Anzug, der, glaube ich, über 13 Millionen Franken kostet, 130 Kilo schwer ist. Das allein kommst du gar nicht hin.
Es ist ein abgespeckter Anzug. In ganz Europa gibt es keine Raumanzug, die gibt's nur bei der NASA und auch wenn die europäischen Astronauten gehen üben, müssen sie für das in die USA, die gibt's gar nicht. Aber es war so ein Teilmodul gewesen, wo man hat, um unter Wasser gewisse Bewegungen üben, so in einer simulierten Schwerelosigkeit. Also sehr rudimentäre Version und schon die hat mir gezeigt, man kann wenig machen, man ist unbeweglich und genau das war auch der Test gewesen. Ja, im Wasser unter, müssen üben, mehr einhaken, aushaken, gewisse Materialien nehmen, befestigen und nicht wegnehmen, das alles blind mit so riesen Händchen und mit recht viel Gewicht und ohne, dass ich sehe, was ich mache. Und das ist so ein Simulations- und Übungsprogramm für einen späteren Raumspaziergang gewesen.
Und auch dort hat man gesehen, du bist rundum immer betreut worden und quasi auch überwacht worden vom Kontrollzentrum. Du hast dich da auch müssen äußern, was du machst. Man hat dich quasi auch beschützt. Was sind denn das für Leute, die Astronauten? Das sind ja zum Teil alles Leute, die selber im Weltraum gewesen sind.
Ja, also zum Beispiel der Chef von der ESA, der Michel Tonini, das ist ein früherer französischer Testpilot gewesen. Und der ist mehrere Mal im All gewesen, zweimal, dreimal, weiß gar nicht, zweimal, glaube ich. Und das ist noch so der alte Haudegen, wo es eigentlich nicht mehr so gibt. Das ist wirklich der Pilot, der ist noch so über diesen Weg hinein, wirklich der Testpilot. Aber sonst sind die Astronauten heute sind Wissenschaftler. Das sind weder sportlich noch irgendwie vom Typ her wahnsinnige Draufgänger. Das sind Wissenschaftler, die spezielle Fähigkeiten mitbringen, Medizin, Physik, Biologie, also all die Gebiete, wo halt da oben im All nachher ein Experiment gemacht werden. Das sind ruhige Leute, sehr besonnene. Das sieht man auch im Film mit dem Reinhold Ewald geredet, der ist ein deutscher Astronaut, der war zum Beispiel auf der Mir gewesen. Und die machen da oben ein Experiment, wobei er schon, zum Beispiel, der Herr Ewald etwas erlebt hat, wo zum Glück fast noch kein Astronaut erlebt hat, dort hat es brennt mal auf der Mir. Das war eine alte Schrottbüchse gewesen, kann man so sagen. Und die haben müssen Brand löschen und haben kurz daran gedacht, vielleicht, wenn es uns nicht gelingt, müssen wir evakuieren. Aber sonst, das sind eigentlich Menschen wie du und ich, die eine spezielle Fähigkeit haben, sie sind vermutlich psychisch sehr belastbar.
Sie haben den Test bestanden. Man hat am Schluss gehört, quasi, wo man dich gefeedbackt hat nach diesen ganzen, nach quasi diesen Übungen. Mhm. Okay, eigentlich bist du nicht nur Moderator und Fernsehmoderator, sondern du könntest es auch schaffen zum Astronaut, außer du wärst studiert, oder?
Ja, das ist wirklich das Problem. Wir bringen die Voraussetzungen, die sie gesucht haben, für die Ausschreibung, bringen gar nicht mit.
Fitnessmässig?
Fitnessmässig wäre das sicher kein Problem gewesen. Und ich glaube, ich denke jetzt mal, ich bin psychisch auch belastbar genug. Ich weiss nicht, ob ich ein halbes Jahr auf einer Raumstation würde wollen gehen. Aber sie haben schlicht und einfach wirklich hochstudierte Wissenschaftler gebraucht, um halt die teuren Experimente auch durchzuführen.
Jetzt ist die Erfahrung von dem Beitrag, den ich dann gezeigt habe, in konzentrierten 13 Minuten. Am Schluss hat man gesagt, du könntest wieder kommen, sollst dich bewerben. Hast du das mal irgendwann ein bisschen
überlegt? Ja. Ich würde lügen, wenn ich mir das nicht überlegt hätte. Ich bin dort sehr nahe dran und man bekommt dann sofort ein bisschen das Feuer. Das ist als Bubenzeug und natürlich wird man da ein bisschen angesteckt. Ich habe mir eben nachher aber realistischerweise überlegt, sehr viel vom Astronauten sein ist warten. Wir haben Leute getroffen, die sind in ihrer Funktion Astronaut und die sind noch nie irgendwo im All gewesen und fliegen vielleicht noch nie ins All. Die betreuen gewisse Sachen vom Boden aus. Und also ein Leben lang in einer Wartestation sein, auf so einer Militärbasis in der Nähe von Köln, vielleicht mal in den USA,
Das Moderatorenleben ist spannender.
Und vor allem kann man als Einstein-Moderator vielleicht nicht nur im Mond, sondern auch wieder mal in die Erden abstechen.
Zum Glück.
Merci vielmals, Mario Toriani. Mario Toriani, DRS3-Moderator und SF1-Moderator bei Einstein. Beat Hirt, jemals daran denkt, zum Astronaut zu werden?
Das ist das Gegenteil von dem, was ich überhaupt nicht mache. Also ich bin völlig unbegabt technisch und warten kann ich auch nicht.
Auch nicht. Und wie sieht das mit dem Hadi Hepp aus? Ist er ein geduldiger Mensch? Könnte er im All warten, bis oder warten, bis es endlich mal umgeht?
Also mein wichtigster Lehrer in meiner Biografie, wenn ich zurückschaue, ist der Karl Schmid, ein Zehnmeister an der Kunstgewerbeschule Zürich. Und er hat immer darauf hingewiesen, dass Warten etwas vom Wichtigsten ist im Leben. Ich selber bin aber eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, aber ich kann warten.
Gut, also man wartet auf den Hadi Hepp. Wir hören jetzt gerade das Nächste zusammen mit dem Beat Hirt. Wir schauen mal zurück auf Woodstock. Aber zuerst hören wir mal den Hadi Hepp seiner Zeit.
Borrow. You're telling me lies in your sleep. Do you think that I'm not aware of what you're saying? Oh, while you're saying it,
ist auf Deutsch gesagt Schnurrgige von Mojo Weiderli. Das war die Stimme von Hadi Hepp am Schlagzeug der Düdel Dürst. der Walti Anselmo-Gitarre und am Bass der Terry Stevens. Das sind Krokodil gsi. Das sind Vertreter gsi von einer neuen Generation Musik bei uns in der Schweiz. Musik, wo, das ist jetzt die einzig bisher authentische Aufnahme aus dem Jahr 1969. Bis jetzt haben wir alles Musik gehört im Treffpunkt von Künstlern, die du gross geworden sind. Jetzt haben wir einen da, wo die Musik du gross gemacht hat. Sie sind noch vor dem Mondlandung sind sie in die Läden gekommen mit der LP. Der Hadi Hepp ist da bei uns im Studio. Hadi Hepp, zusammen mit dem Dude Durst, dem Schlagzeuger von den Sotrels, ist Krokodil gegründet worden. Ist das wichtiger gewesen, das Ereignis, als Mondlandung?
Sowieso. Viel wichtiger für mich. Und jetzt, wo ich so zugelassen habe, das ist ja alles hochinteressant und ich mag mich schon auch erinnern, wo dann die ausgestiegen sind und die ersten paar Schritte gemacht haben auf dem Mond. Und natürlich, mich hat Technologie immer interessiert. Der Hofer hat ja mal gesagt, der Bollenhofer, ich sei ein elektrischer Bergbauer. Mich hat das schon interessiert, aber ich habe mich da schon eigentlich genervt und gedacht, es ist schon eigenartig. Er hat ja vorhin erzählt vom 13-millionigen Anzug und so weiter. Also, aber warum, warum können sie den Reis nicht in die Schad bringen? Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Mhm. Ich verstehe das eigentlich bis heute nicht.
Du bist jetzt also in dem Fall nicht ein 68 oder nicht ein 69, sondern du bist einer, der die Zeit immer wahrgenommen hat, als das, was sie ist, etwas gewisse Träume, die nicht erfüllt worden sind. Ist denn jetzt in der Rückschau auf das Ereignis von 1969, wo ihr die Platten rausgegeben habt, Krokodil, ist das jetzt eine Enttäuschung, dass es nicht weitergegangen ist? Oder wie siehst
was
du
das? Was ist nicht weitergegangen?
Dass mit dem Krokodil nicht weitergegangen ist, mit der Musik und, also mit der Musik, du hast natürlich viel Projekt kann noch Hand in Hand, Hepchor und all das. Aber die Entwicklung mit dem Krokodil zum Beispiel, die ist nicht weitergegangen, die hat dann aufgehört.
Ja, weißt du, hast jetzt, Mulogl ist sehr wichtig, wie auf dem Track, den wir jetzt gehört haben. Der Mojo Weidel war der Jüngste in der Band. Ich habe Hirnhaut, wenn ich nur den Namen sage, so habe ich den geliebt. Ein unglaublich begabter Musiker. Der Mojo ist schon gestorben. Und unterdessen als schwerst als Polytoxikoman eigentlich. Und ich habe einfach nach 2 Jahren Krokodil gesehen, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Es sind zu viele Drogen im Spiel gewesen. Man hat am Wochenende das gespielt, was man am letzten Wochenende gespielt hat. Ich habe das Gefühl, es geht musikalisch nicht weiter. Und darum habe ich mich getrennt von dieser Band nach 2 Jahren.
Der Hadi Hepp als Vertreter von einer Generation, wo du quasi eine neue Musik entwickelt hast. Man darf das, glaube ich, global so plakativ richtig so sagen. Wir haben ein Mail bekommen vom Andi Jossi aus Luzern. Er sagt, es sei eine neue Jugendkultur entstanden. Reggae sei dann auch in England gross geworden. Aber reden wir von dem Satz, beatiert, eine neue Jugendkultur sei entstanden. Im Rückblick, ist das tatsächlich so? Oder verherrlichen wir da etwas? Jetzt haben wir den Hadi Hepp gehört und gesagt, es sind einfach nur Drogen im Spiel gewesen.
Nein, wir haben es natürlich nicht so wahrgenommen. Wir haben eigentlich wahrgenommen, dass etwas Neues entsteht. Nicht eine Jugendkultur, sondern einfach etwas Neues. Und der Frust war eigentlich, dass das niemand hat wissen wollte. Also, das ist durch alle Medien gegangen. Also, das war im Radio so, gewesen, das war in der Presse so gewesen, und das war im Fernsehen so. Gewesen. Das war eigentlich unser Anliegen, gewesen, dass jetzt das, was neu entstanden ist, dass das akzeptiert wird und dass das als etwas Neues auch gefördert wird.
Ist es denn nur noch zu politisch gewesen? Ist es noch zu links gewesen quasi?
Hat's laut.
So, da, wenn ich das sage, wenn der Beat neben mir steht, das ist ja der Summer of Love, wie es heisst, oder? Wenn ich mir gesagt habe, nein, ich bin kein 68, ich bin 67, oder? Wo mir auf der Allmend das erste Fest gemacht hat, mag ich mich sehr gut erinnern, dass der Beat Hirt mit einem portablen Tonbandgerät für Radio International mit mir ein Interview gemacht hat. Und da hat man probiert, da auch schon über das zu reden. Da hat der Beat gesagt, was ist jetzt da mit dem LSD, nehmen das und so. Da hat kaum mal einer schon einen Trip eingerührt. Also das ist, wir haben das nur gelebt, das ist eine Art, jeden Tag ist einfach etwas Neues. Mhm.
69 als der Summer of Love, aber auch als Jahr von Woodstock, eines der grössten Ereignisse, was geht in der Musikgeschichte, also eines der grössten Open-Air. Beat Hirt hat gesagt, das hat damals nicht stattgefunden in der Presse. Jetzt in der Rückschau wird es total verherrlicht. Wie viel Authentizität ist denn da dabei gewesen?
Du meinst im Richtigen, also wie es war damals?
Nein, ich meine, jetzt heute wird es ja verherrlicht. Also heute schaut man zurück und sagt, das ist noch wirklich Musik gewesen, das sind Künstler auftreten. Du hast quasi Kommerz, noch hat noch keine Rolle gespielt. Stimmt das denn wirklich in der Rückschau oder tut man da etwas verdrängen?
Nein, das ist eigentlich das Interessante gewesen, dass ja im Sommer 69, das alles wirklich funktioniert hat. Es hat zum Beispiel in Woodstock praktisch keine Gewalt gegeben. Es hat keine Polizei dort gehabt, weil Polizisten hätten eigentlich sehr in Einsatz gehabt. Sie sind aber als nicht als Polizisten, sondern sie sind angehört worden und es ist nicht einem verboten worden. Der Polizeichef hat gesagt, sie kennen das nicht und da hat es eigentlich gar keine Polizei gehabt und es hat keine Ausschreitungen gegeben. Es ist wirklich Peace and Love und Dreck gewesen.
Vielleicht ist es ja Zufall gewesen, dass es noch gerade so funktioniert, weil schon ein halbes Jahr später hat es die ersten Toten gegeben.
Eben, das ist das Wahnsinnige, die kurze Distanz. Überhaupt die kurze Distanz. Es hat angefangen im 67 mit Monterrey, Popfestival Monterrey, genau. Und im 69 im Dezember, 6. Dezember, Alter Monte, ist Ende gewesen. Und dann ist eigentlich die Szene für eine Zeit lang tot gewesen. Also, die Festivalszene, die Open-Air-Szene, die jetzt wieder bei uns da boomt, wie verrückt, die ist einfach tot gewesen nach 3 Jahren, aber die 3 Jahre sind einfach ganz steil gewesen.
Über die weitere Entwicklung, wie es heute ist mit diesen Festivals, reden wir in der zweiten Stunde mit euch beiden, Hardy Hepp und Beat Hirt. Wenn Sie uns etwas mitteilen per Mail, machen Sie das studio@drs1.ch. Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse oder Ihre Gedanken zum Jahr 1969. Erzählen Sie uns Ihre Anregung zu dieser Sendung, würde uns sehr interessieren. Und die zweite Stunde reden wir dann mit Ihnen, wenn Sie uns Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben. Also Mail im Studio geht so, studio@drs1.ch. Und da haben wir jemanden, der Woodstock mitprägt hat. Das sind Crosby, Stills, Nash & Young mit Déjà Vu.
If I had ever been in before, I would probably know just what to do.
Don't you?
If I had ever been in before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal.
Of you. And I feel like I've been here before.
Thank you.
Ihres Eins mit dem Treffpunkt. Am 16. Juli ist Apollo 11 gestartet, ins All raus 400.000 Kilometer hinter sich gelassen. Am 20. April, etwas um die Viertel ab 9 Uhr, ist dann die Mondlandefähre eben gelandet. Und zwar mit den beiden Astronauten Edwin Aldrin und Neil Armstrong. So hat das dann tönt übers Fernsehen.
Listen, Dave, everything's going just swimmingly. Beautiful. Great. We're standing by for Eagle.
Contact light.
Okay, engine stop.
Engine stop.
ATA at a descent. Auto descent. Host control, both auto descent engine command override off.
Touchdown.
Engine arm off. 113 is in. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
The Eagle has landed. Touchdown. Das ist auf der ganzen Welt von Millionen von Menschen geschaut worden. Du hast mal noch schwarz-weiß natürlich im Fernsehen. Für viele ein unvergessliches Ereignis, eine Schnittstelle in ihrem Leben auch, weil man sich erinnert an so ein kollektives Ereignis. Wir lassen jetzt das ein bisschen stehen mit der Mondlandung. Gehen nicht mit Weltraumexperten ins Gespräch, sondern als nächstes, wenn wir mal schauen mit dem Kaspar Selg da im Treffpunkt, was denn das politisch alles bedeutet hat seinerzeit. Das ist ein ganzes verrücktes Jahr gewesen, 1969. Wenn man so, je länger dass man darüber nachdenkt, draufkommt, dass da einschneidende Ereignisse passiert sind. Musikalisch, politisch, gesellschaftlich und überhaupt der Treffpunkt da mit dem Joschi Kühne. Nicht hinter dem Mond, aber mit den Rolling Stones. Honky Tonk Woman aus dem Jahr 1969, aus dem Jahr, wo die USA es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen und zu landen mit dem Neil Armstrong und seinen legendären Worten. Ein kleiner Schritt für mich, ein grosser Gumpf für die Menschheit. Das ist einer von den ganz grossen Hits von den Rolling Stones. Mick Jagger, Keith Richards. Komposition ist auch bei uns in der Hitparade 1969. Am 5. Juli haben die Rolling Stones im Hyde Park ein Konzert gegeben vor einer halben Million Menschen im Hyde Park in Gedenken an Brian Jones, der zwei Tage vorher gestorben ist. Der Brian Jones, auch ein Opfer von der Drogen. 1969 hat eben auch sehr viel mit der Drogen zu tun, überhaupt 60er Jahre. Aber über das reden wir jetzt nicht. Jetzt reden wir mit einem Mann, der weiss, was Politik bedeutet. Das ist der Kasper Selg. Guten Morgen, Kasper Selg.
Guten Morgen, Joschi.
Was hat Ihnen Mondlandung, respektive an was erinnert Sie sich in Sachen Mondlandung, Kasper Selg?
Für mich ist effektiv die Zeit ganz stark mit dem Stück verbunden, das wir es gerade gehört haben. Honky Tonk Women, Stones, London, Hyde Park. Das war ja der Monat gewesen. Ich habe gerade Matur gemacht, bin 19 Jahre alt gewesen, bin mit einem Freund zusammen auf London gegangen. Das Hyde Park Konzert war damals der Grund gewesen, wo wir gegangen sind. Das hat alles dominiert. Aber während wir dort in London irgendwelche billigen Bed and Breakfasts gelebt haben, wo man natürlich kein Fernsehen und nichts hatte, sind wir immer wieder in der Stadt an Schaufenster stehen geblieben und haben geschaut, wie weit die Mission ist, wie der Flug läuft und so weiter. Also das ist für mich ganz eng miteinander verbunden, die Zeit, die Musik und der Flug.
Jetzt schauen wir das Jahr 1969 kurz, mal schnell politisch. Ich sage nochmal ein paar Stichworte. Charles de Gaulle ist weg, der Georges Pompidou ist gekommen, der Richard Nixon ist neuer Präsident geworden, ist vereidigt worden im Januar 1969. Deutschland hat den ersten SP-Kanzler bekommen, der Willy Brandt. Es war kalter Krieg gewesen. Kasper Selg, was hat das bedeutet für die USA, dass sie es jetzt geschafft haben, als erste vor den Russen auf dem Mond zu landen?
Das eine ist die politische Dimension vom Ganzen gewesen, da komme ich dann gerade noch drauf. Aber ich glaube, der wichtige Teil der Amerikaner ist fast der technologisch-technische Teil gewesen. Das hat nämlich auch mit der Politik zu tun. Man muss sich vergegenwärtigen, die Russen, die Sowjetunion, ist den Amerikanern vorher auf allen Gebieten vorausgesehen in der Raumfahrt. Sie haben den ersten Satelliten rausgeschossen, den Sputnik, sie haben das erste Lebewesen in eine Umlaufbahn geschossen, den Hund damals. Sie haben als erste Astronauten in Umlaufbahnen geschossen. Sie sind immer voraus gewesen. Und dann ist ja der John F. Kennedy 62 gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes und wir können das und wir werden das machen. Und alle haben sich gefragt, können sie es wirklich, machen sie es wirklich. Es ist ja auch eine unglaublich riskante Operation gewesen, das Ganze. Und dann ist es eben gelungen. Und von dort her ist es für das Selbstverständnis, für das Selbstwertgefühl von der Technologienation USA zuerst einmal einfach ganz wahnsinnig wichtig.
So quasi das Gefühl, du hast schon, yes we can.
Absolut, du hast genau um das gegangen. Dem Kennedy, seine Rede, ist an sich eine yes we can Rede gewesen und aus dem heraus ist das entstanden.
Jetzt schauen wir uns ja 1969 eben politischer kalter Krieg, Vietnamkrieg, Auflehnung, Revolte im Westen, 68er Revolte, auch bei uns in der Schweiz, Mai in Paris. Jetzt ist der Nixon Präsident geworden. Sie kann Basel, sind ja in den Vereinigten Staaten gewesen, haben den Wahlkampf mitverfolgt. Hat man da schon etwas gespürt von dem seiner Politik?
Ich glaube schon, man hat schon genau gewusst, wer der Nixon ist. Der Nixon ist schon mal Vizepräsident gewesen vorher. Er hat verschiedene Skandale schon gehabt. Man hat ihn schon, als er kalifornischer Politiker war, Tricky Dick genannt, der trickreiche Dick, wo ja dann auch nochmal eine Doppelbedeutung hat. Also es ist, der Nixon ist eine ganz umstrittene und für viele lusche Figur gewesen, wo er angefangen hat zu kandidieren. Er hat auch einen Wahlkampf geführt. Ich kann mich erinnern, da bin ich noch irgendwie 17, 18 gewesen, als ich mal 6 Wochen zu Amerika war und das erste Mal einen amerikanischen Wahlkampf erlebt habe. Ein grosser Teil von der amerikanischen Gesellschaft ist dem Herr extrem skeptisch gegenübergestanden. Er hat dann einfach das Glück gehabt, dass erstens die Unruhe in den USA so extrem geworden sind und dass er zweitens mit dem Hubert Horatio Humphrey einen ganz linken Gegenkandidat gehabt hat, wo selbst denen, die den Nixon nicht haben wollen, denn in dieser Situation, wo man den Russen gegenübergestanden ist, eben doch zu links war. Mhm. Und das ist der grosse Vorteil, den der Nixon dann hatte. Mit dem hat er es dann mit ein paar Prozent Vorsprung eben gleich geschafft.
Der Nixon ist aber der, der 1969 quasi einen stufenweisen Abzug von den Truppen in Vietnam beschlossen hat und gleich auf Kambodscha und Laos den Krieg ausgeweitet hat. Sie haben ja bei der Familie gelebt, wo ein Sohn in Vietnam war als Pilot. Wie viel haben Sie da mitbekommen von dieser Stimmung?
Alles, wenn man so will. Ich bin auf dieser Reise in den verschiedensten Milieu gewesen, nicht als Journalist und nicht, weil ich das wollte. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin einmal in einem sehr problematischen Vorort von New York gewesen in diesem Jahr, wo man die Rassenspannungen einfach wirklich auf der Haut gespürt hat. Ich habe in einem sehr gediegenen Quartier gerade einen am Fluss gewohnt, wo man von all dem überhaupt nicht gespürt hat. Und dann eben San Francisco, auf das sprechen Sie jetzt an, bin ich eine Woche bei einer Familie gewesen, wo eben 2 Söhne im Vietnamkrieg waren, einer davon als Kampfpilot. Ich konnte in dem Sinne, in Anführungszeichen, Kinderzimmer wohnen. Und dort in diesem Haus habe ich dann im nächsten seine Wahlkampfrede gelost. Und das sind so unglaubliche Extrem, die damals an diesem Land gerissen haben. Das ist mir schon immer noch sehr, sehr lebhaft in Erinnerung.
Kannst du mir sagen, haben Sie den Woodstock auch noch mitbekommen? Der Beat Hirte hat vorne gesagt, und der Hardy eben auch. Die Sepp-Zeit ist eigentlich Mondlandung, hat man zwar im Fernsehen gezeigt, aber Woodstock, die neue Kultur, die Jugendbewegung, eben auch die Hoffnung, Flower Power, all das, hat man ein bisschen unterdrückt. Haben Sie das in Amerika auch so empfunden?
Das ist so gewesen, oder? Und ganz stark natürlich, oder? Das hat einfach die verschiedenen Welten in diesem Land gegeben, die sich alles wie mehr auseinander bewegt haben. Und man hat gespürt, dass irgendein klopft das, irgendwann kracht das, und das ist ja dann auch passiert in diesem Wahlkampf, wo bei der demokratischen Convention, wo der Humphrey dann zum Präsidentschaftskandidat gewählt hat, das war ein Jahr vor 69, dann die gewaltigen Unruhen losgegangen sind in Chicago. Und damals hat es ja Hoffnungsträger gegeben. Man hat der Bobby Kennedy gehabt, man hat Martin Luther King gehabt, die sind beide erschossen worden, die Hoffnung ist abgeschossen worden. Und, darf man nicht ganz vergessen, 2 Tage vor der Mondlandung ist Chappaquiddick passiert. Also dort ist der Teddy Kennedy, der letzte Kennedy, der als der gescheitste Kennedy geholt hat, mit einer Sekretärin neben sich irgendwie am Morgen um 3 in den Bach hineingefahren, auf Deutsch gesagt halber besoffen. Und es ist wirklich all die, die quasi Hoffnungsträger gewesen wären, in dieser sehr, sehr schwierigen Situation, wo das Land drin war, sind irgendwie verschwunden. Und das ist die Zeit gewesen, wo wirklich alles, wo sehr extrem auseinandergegangen ist.
Wenn wir von heute aus schauen, Kaspar Selk, was denken Sie, die USA, wie beurteilt die USA von heute Barack Obama, die Administration Barack Obama, wie beurteilt die heute die Ereignisse und was macht sie heute?
Das ist ein bisschen schwierige Frage. Ich glaube, das spielt alles einfach nicht mehr ganz so eine Rolle. Man hat sicher, man könnte es vielleicht so sagen, dass das Yes, we can, das wieder an sich glauben, dass sich wieder sehr, sehr weit gesteckte Ziele setzen, jetzt einfach ein Stück weniger mehr auf der technologischen Ebene stattfindet. Man ist sich bewusst, dass es auch dort muss passieren, aber sehr viel mehr auf der gesellschaftlichen Ebene. Insofern ist ein riesiger Bogen jetzt dran, wieder an den Anfang zurückzukommen. Es sind wieder viel mehr gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Diskussionen, wo man sich so weit in Ziel steckt. Ob es denn gelingt, ist eine andere Frage.
Wir haben ja ganz andere Probleme zurzeit, wirtschaftspolitische Verschuldung von den USA und überhaupt in der Welt eine gewisse Unsicherheit, wie das dann überhaupt weitergeht. Kaspar Selk, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Treffpunkt. Wir haben jetzt Bob Dylan, für Sie okay?
Selbstverständlich. Okay. Anytime.
Anytime. I feel a change coming on.
When I'm looking the world over, looking far off into the east, and I see my baby coming. She's walking with the village beast. I feel a change coming on. The last part of the day is already gone. We got so much in common. We strive for the same old ends. And I just can't wait for us to become friends. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Well, life is for love, and they say that love is blind. If you wanna live easy, baby, pack your clothes with mine. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Well, now what's the in dreaming, you got better things to do.
start a fire. I must be losing my mind. You're the object of my desire. I feel a change coming on. And the fourth part of the day is already
short days, sing a you know it.
Joe Cocker, der Mann mit dem Feeling für Nummern, die er interpretieren kann, weil wirklich quasi Songs geschrieben hat Joe Cocker nie, aber ist mega berühmt worden mit einem von den Beatles, With a Little Help from My Friends. Er ist auftreten am Woodstock Festival 1969, der Mann, der ganz bestimmte Bewegungen gemacht hat, wo man dann würde sagen, ja, der ist ein bisschen behindert gewesen, also respektive so, wie er sich bewegt hat auf der Bühne als Tänzer, aber eine Stimme, wie verrückt. Ich schaue jetzt die ganze Zeit da am Treffpunkt, der Hardy Heppa, er schaut mich auch ganz unvermittelt an, Hardy Hepp, der Joe Cocker, was gibt es da für Erinnerungen an dem Mann?
Also das Lied von Paul McCartney, With a Little Help from My Friends, hat er ja gesungen in Woodstock. Und wo ich dort kurz Moderator war beim Schweizer Fernsehen,
Hitz das muss ich noch schnell sagen, er war dreimal Moderator bei Hitz a Gogo und das war die erste Farbfernsehsendung.
Und meine letzte Erinnerung ist, dass wir visioniert haben, ein neues Zeug, das wir könnte zeigen, und da ist es eben um den Joe Cocker gegangen und das Lied. Und ich habe gesagt, das ist wahnsinnig, das müssen wir bringen. Und alle rundherum haben gesagt, unmöglich, das ist eine Katastrophe, das hat nichts mit Musik zu tun, das ist ein Spastiker und so weiter. The times, they are changing.
Ja, das wäre wieder Bob Dylan Zitat gewesen. Beat Hirt, Mode 1969, wir haben geredet bei Ihnen, Woodstock ist quasi verdrängt worden, die Jugendkultur ist verdrängt worden, was ist denn Ihnen geblieben, Beat Hirt, als junger Mann, Sachen modische Trends?
Dass jetzt alles geht, dass man eigentlich alles kann machen kann. Und dass es keine Grenzen gibt. Und für mich persönlich war es, dass ich keine Krawatte mehr trage. Und seitdem habe ich keine mehr gehabt.
Seitdem keine mehr gehabt. Das ist eine Art Form von Nonkonformismus, oder?
Nein, das hat ich gefunden, das ist das Einzige, was eigentlich von mir passt zu dieser Jugendkultur. Ich war ja nicht mehr ganz in dieser Kultur drin gewesen, altersmässig. Und ich habe gefunden, ich kann jetzt einfach den Anzug weg tun und Krawatte weg tun, wenigstens für den Rest vom Leben. Und das habe ich so gehalten.
Mit dem Beat Hirt und mit dem Hardy Hepp reden wir weiter. Nachher, jetzt sind Sie daheim, wenn Sie mithören, das Jahr 1969 streifen wir ja auf allen möglichen Ebenen. Also nicht auf allen möglichen, aber auf vielen Ebenen. Musikalisch, geschichtlich, aber auch politisch mit dem Kaspar Selg. Wir haben sogar den Mario Toriani da gehabt von DRS 3, der mal so einen Test gemacht hat, ob er vielleicht sogar als Astronaut geeignet wäre. Wenn Sie Erinnerungen haben an das Jahr 1969, egal welcher Art, rufen Sie uns an auf Telefonnummer 0848 440 222. Regie Sager macht jetzt Brille parat, nimmt Ihre Anrufe entgegen. Was war Ihnen das Wichtigste im Jahr 1969? Wenn Sie jetzt zurückschauen, wo etwas, wo vielleicht wirkt bis heute, dann würde uns das sehr interessieren. 0848 440 222. Wer weiss, vielleicht gibt es dann noch im Gespräch mit der Bettina Wern sogar noch Fragen, die sie beantwortet haben. Und Bettina Weber kann uns dann Auskunft geben. Sie können uns aber auch per Mail erreichen, studio@drs1.ch. Also, nochmal 0848 440 222. Was ist 1969 für Sie persönlich ganz wichtig, wo vielleicht bis heute sogar noch prägend ist? Da sind wir gerade beim Thema. Guten Morgen, Bettina Weber.
Guten Morgen.
Bettina Weber, sie ist Ratgeberfachfrau Mode. Jetzt doch auch als Einfrage, wie ist das mit der Mondlandung 1969? Wann sind Sie das erste Mal damit konfrontiert? Sie sind ja, darf ich sagen, 1974 gegangen.
Ja, genau. Also ich mag mich an das nicht mehr erinnern, konkret, dass ich jetzt an ein Erlebnis, wenn ich das gesehen habe im Fernsehen oder so, sondern das ist so etwas, was man irgendwann gehört und dann nimmt man das einfach als so gegeben hin, wie das der Rund ist. Ich weiss auch nicht.
Es ist ganz eigenartig.
Es ist einfach gewesen und hat man gedacht, ja, in dem Fall ja.
Können Sie denn nachvollziehen, wenn heute die ganze Welt in allen Zeitungen davon redet, 1969 USA auf dem Mond gelandet, hahaha, oder wie?
Ja klar, wenn man zurückschaut, auf jeden Fall, klar. Einfach da, ich habe jetzt kein Erlebnis, wo ich könnte sagen, das weiss ich noch, genau da habe ich das erste Mal gesehen. Was mir natürlich geblieben ist, was wahrscheinlich allen Leuten geblieben ist, sind die so hüpfen. In diesen dicken Michelin-Männchen-Anzügen quasi, dass die so hüpfen. Das ist mir irgendwie geblieben. Aber
ich habe heute Morgen in der Vorbereitung gerade noch eine Dokumentation gesehen von Stern TV, wo sagt, die Mondlandung hätte gar nie stattgefunden. Denn nämlich, wenn man das zweimal so schnell laufen ließ, dann laufen die ganz normal. Das sind die Aufnahmen, die irgendwo in einer Wüste in Arizona entstanden sind. ist vielleicht wahr, ist vielleicht nicht wahr. Man redet nicht über das, sondern man redet über Mode. 1969, da bin ich gerade selber etwa 16 gewesen. Und ich weiss noch, eine ganz lange Haare und ich habe irgendeinen Mantel mit viel Fetzen dran und habe auch Schnarrigiege gespielt, nicht so gut wie der Mojo Weideli. Ich bin unterwegs gewesen und weiss, modisch hat man dort eigentlich schon fast nicht mehr drauf geschaut, was passiert. Mann und Frau haben gleich ausgesehen. Ist das Vorbote gewesen von Unisex?
Ja, das ist so. Das hat eigentlich angefangen Anfang 60er, wo Trends plötzlich von der Jugend, vom Film und vom Fernsehen gemacht worden sind und nicht mehr länger von den Designern. Das hat schon Anfang 60er angefangen mit den Beatles, mit der Emma Peel zum Beispiel, mit den Sachen, die angehabt hat. Carnaby Street in London, wo plötzlich ganz andere Sachen an Mode gebracht hat. Und Anfang 60er bis Ende 60er war es so gewesen, dass die Männer längere Haare hatten, haben viel figurbetontere Kleider angehabt. Die Frauen sind zum Beispiel mit dem Vorbild von der Twiggy wahnsinnig kindlich gsi. Da haben sich wie so Rollenverteilungen haben sich wie aufgelöst und es hat eine gewisse Androgynisierung stattgefunden.
Mhm. Also eine Vermischung gleichzeitig auch von beiden Geschlechtern,
ja,
irgendwo.
Genau.
Aber das ist jetzt nicht nur, es hat jetzt keinen emanzipatorischen Aspekt.
Ich glaube, da ist dann erst Ende 60er gekommen, wo dann die Frauen gefunden haben, unter anderem Mode sei auch ein Ausdruck vom patriarchalischen System quasi und haben sich dann dem halt allem verweigert, eben mit der BH nicht mehr anlegen und nicht mehr irgendwie höhere Schuhe oder unbequeme Kleider, sondern barfuß und so, wie es einem wohl ist.
Der Toni Wicker hat uns geschrieben, 1969, sag erst 5 Jahre nach der Anti-Baby-Pille, 4 Jahre Sexbefreiungsfilm von Oswald Kolle, das Wunder der Liebe, dort hat man dann gar keine Kleider angekommen, das ist eine Sensation für uns. Jetzt eben, das Stichwort Twiggy, das ist ja ein Model, wenn man das heute anschaut, würde man sagen, die sind magersüchtig gewesen, heute wäre man empört, wenn so etwas käme.
Sie ist schon sehr dünn gewesen, ja, sie ist ganz fein gewesen. Und der Name Twiggy, der kommt ja von dem, das heisst ja, Zweiglein heisst das eigentlich, ein Twig. Und ihrem Freund hat ihr so gesagt, wie sie so Beinli gehabt hat, die ausgesehen haben wie Zwiegli. Also von dem her hat das absolut gepasst. Aber das stimmt schon, ja, sie ist wahnsinnig dünn gewesen. Hankerum haben wir das ja heute wieder. Also die ganzen Diskussionen darüber, dass Models zu dünn sind und
also
so.
Also es wiederholt sich doch alles irgendwie. 1969 ist 2009 auf eine gewisse Art. Wie ist es denn mit der Mode 2009 im Vergleich zu 1969? Haben wir da gewisse Sachen, wo man könnte sagen, das kommt von dort?
Natürlich, das ist so prägend gewesen. Es hat ganz viele Sachen, zum Beispiel der Parka ist so etwas. Das ist ja so ein grüner Allzweckmantel mit ganzen Haufen Taschen, wahnsinnig praktisch. Und der hat seine Anfänge eigentlich gehabt, das ist ein Protest gegen das Militär gewesen. Das ist heute eine Jacke, wo fast jede Saison von den Modedesignern wieder irgendwie aufgehebt wird, wo ein Klassiker ist, wo längst da sind. Dann all die Elemente wie Tunikas oder folkloristische Elemente, die man dann in den 70er, also Anfang 70er dann gehabt hat, bei der Hippie-Bewegung, das ist alles, das kommt immer wieder, das ist immer alles noch da. Oder die schmalen Hosen, die man heute da hat, das ist noch eher ein bisschen 60er Jahre, aber die schmalen Hosen, die tief geschnittenen Hosen, die spitzigen Schuhe, das sind alles Elemente.
Jeans.
Ja, natürlich auch, ja.
Wo man teuer zahlt, dass
genau,
sie so
verrissen
sind. Es hat ja, Sie haben gesagt, der Parka zum Beispiel als Ausdruck gegen Militärprotest, also eine gewisse nonkonforme Uniform ist es halt eben auch gewesen. Gibt es das heute auch wieder, so Uniformen, die nonkonform sind?
Das Problem ist halt heute, dass nicht konform fast nicht mehr geht, weil die Definition ist ja quasi, dass das dann nur ganz wenige machen. Und heute mit all diesen Modeblogs, die es gibt und mit dem Internet und all die grossen Firmen, die gehen schauen, was machen die Jugendlichen auf der Strasse, da werden Mikrotrends, werden unglaublich schnell zu grossen Trends und damit ist ja dann eigentlich der Inhalt von diesen Bewegungen schon wieder verschwunden. Also heute ist es ganz, ganz schwierig, so kleine Bewegungen am Leben zu erhalten. Es gibt so etwas wie zum Beispiel die Emos, das heisst, steht für Emotional Hardcore, also die sind viele so ein bisschen, haben schwarz gefärbte Haare, ganz dramatisch geschminkt, die Augen schauen ein bisschen traurig in die Gegend und so. Nicht gerade gruftig, aber es geht ein bisschen in die Richtung und sind halt eher ein bisschen betrübt darüber, wie halt die Welt ist und so. Das ist zum Beispiel so ein bisschen etwas, aber das ist wirklich ganz etwas Kleines.
Der Weltschmerz im Ausdruck von den Kleidern. Noch kurz, Sie haben es am Anfang angetönt, die Rolle der Medien heute in Bezug auf Mode, ist die heute absolut dominant, dominanter als je zuvor 1969, so um die Zeit hat es etwa angefangen. Mhm. Heute spielt der Journalismus, Modejournalismus die absolute Rolle.
Ich würde sogar sagen, es ist mehr im Internet. Ich glaube, dass zum Beispiel Modezeitschriften enorm an Einfluss verloren haben, weil die weniger Glaubwürdigkeit haben. Das Internet ist viel, viel schneller. Da hat es Leute, die unterwegs sind, einfach Fotos machen von Leuten, die sie lässig angelegt finden oder speziell finden. Da stellen sie ins Netz und die können auf der ganzen Welt, haben alle Zugriff. Man muss es nicht zahlen, man muss nichts kaufen. Und es ist ja auch, es ist unabhängig, oder? Also Modezeitschriften sind natürlich immer abhängig von ihren Anzeigenkunden, entsprechend wenig Glaubwürdigkeit haben sie dann halt in gewissen Bereichen.
Würden Sie selber in den 60er Jahren gelebt haben?
Ja, es klingt also schon noch gut. Wenn man da so ein bisschen liest und so, finde ich, das hat schon noch gerockt.
Wenn man da die zwei Zeitzeuge miterlebt, da der Musiker Hardy Heb und der Beat Hirt. Journalismus ist auch ein nächstes Thema, wo wir reden mit dem Hardy Heb und mit dem Beat Hirt. Weil der hat, glaube ich, in den 60er Jahren eine ganz grosse Rolle gespielt. Ich sage nur, Zeitschrift Pop. Der Rod Stewart auf der Seite im Treffpunkt. Und Sie haben gerade im Hintergrund noch der Hardy Heb gehört. Hardy Heb, was ist die Reklamation gewesen jetzt gerade von Ihnen?
Das ist keine Reklamation gewesen, aber ich mag mich gut erinnern, wie ich ihn gesehen habe, mal bis Riederhaus mit dem Jeff Beck.
Der Hardy Heb eben mit dem Jeff Beck ein Truth Sepp Album.
Ja, aber der Rod Stewart, der hat sich 90% von der Zeit hinter dem Verstärker versteckt und ist so in einer gebückten Haltung, hat er gesungen.
Es sind dann nicht alle so extrovertiert wie der Hardy Heb.
Ja, also, ich glaube, er ist extrovertierter als ich, aber ja, du hat er einfach angefangen.
Der Hardy Heb und der Beat Hirt sind da zwei Zeitzeugen 1969, wo du zum Beispiel das Pop mitbegründet hast im Fall von Beat Hirt. Oder der Hardy Heb, der seine Zeit im 69 noch vor der Mondlandung eine CD rausgegeben hat. Eben nicht eine CD, Joschi Kühne, sondern du hast mal, ich habe es ja selber auch gekauft, ein LP Vinyl. Ist das noch gute? Vinyl, sagt man. Der Hardy Heb, sehr aufmerksam, hört immer sehr gut zu. Aber jetzt ist ein Dreh von den Hörerinnen und Hörern, wenn es für euch beide okay ist, Beat Hirt. So. Wenn wir schauen, was unsere Hörerschaft meint. Und bei mir ist jetzt Diana Jörg, Produzentin vom Treffpunkt heute. Es sind ein paar Mail reingekommen. Tust du mir mal erzählen, was da alles passiert ist?
Ja, das Erste, das ist von Peter Hodel gekommen. Und das finde ich ganz lustig. Das war das erste Mal in seinem Leben, 20. respektive 21. Juli, dass er per Befehl hätte müssen Fernsehen schauen müssen. Er sagt, hier in Genf in der Offiziersschule gsi und sein Oberst, der so Schulkommandant, gleichzeitig auch, der hat ihnen allen befohlen, das historische Ereignis am Fernsehen anzuschauen.
Du hast eben Autorität noch etwas gegolten.
Sonja Meier hat ebenfalls geschrieben, sie sagt, das sei ein grosser Schritt für die Menschheit gewesen, das stimme ich, aber auch ein ungrosser für ihre Eltern, weil am dem Tag, heute nämlich, 20. also, hat ihre Mutter Geburtstag und sie ist gleichzeitig auch auf die Welt gekommen. Ihre Mama wird heute 82 und Sonja Meier, die selbst wird 52. Und
wir gratulieren.
Dann, jawohl, herzliche Gratulation beiden. Dann hat Heinrich Riemann auch noch geschrieben, er sei sehr glücklich, dass er vom 69 bis in 71 all die Ereignisse so intensiv hätte können miterleben, also von Musik über auch seine Gurus, die er in Indien besucht hätte, natürlich Flower Power spricht er an. Und er bringt dann auch noch einen kritischen Aspekt ins Ganze rein, also die verschiedenen Drogen hätten den Weg geebnet für neue Drogen und leider auch für den idiotischen Umgang heute mit den Rauschmitteln.
Und jetzt darf ich noch Ziele zitieren, die vielleicht ja, Hardy Heb dann freut, weil er sagt, Krokodil hätten du ganz bedeutend mitbekommen. Es gibt also doch noch Leute, die Krokodil kennen, Hardy Heb.
Ja, es hat da jetzt Junge, die immer mehr hören. Und das Verrückte ist ja, ich habe erstmals letztes Jahr habe ich Geld bekommen von damals, weil die Krokodil-CDs jetzt in schöne Digi-Package rausgekommen sind. Und jetzt komme ich da Geld über das erste Mal, weil die verkaufen es auf Japan.
Sportvermögende Künstler habe
ich. Ja, sind nur ein paar tausend
Ja, Franken. Immerhin, ich meine. Aber jetzt natürlich öffentlich bekannt geben, muss man es auch versteuern, oder?
Ja, ist klar, kein Problem.
Jetzt wollen wir schauen, was unser Publikum sagt zu 1969. Wir haben jetzt das erste Mal Kathi Bösch am Telefon. Guten Morgen, Frau Bösch.
Guten Morgen, Grüne.
Frau Bösch, Sie sind aus Dietliken.
Dietliken,
was ist Ihre Erfahrung, was ist Ihre Erinnerung? Dass 69?
Ich an dem Tag meinen ersten Sonnenstich eingefangen habe. Sonnenstich, nicht Sonnenbrand.
Der Sonnenstich.
Ich bin bei einem betonierten Weiher reingelegen, am Waldrand auf der Luftmatratze und habe den Transistorradio gehört und die Mondlandung hören. Bin ein bisschen, glaube ich, eingeschlafen dazwischen und als ich verwacht bin, hatte ich Kopfweh gehabt und schlecht ist mir gewesen, sodass ich am anderen Tag nicht einmal mehr arbeiten konnte.
Also das ist eine bleibende Erinnerung.
Das ist eine bleibende Erinnerung, ja.
Und später haben Sie dann noch mitverfolgen schlussendlich?
Ja, ich bin dann nachher heim und habe es dann nachher mitverfolgt, noch später.
Am Fernsehen?
Ja.
Also schwarz-weiss, Sie haben die Flimmerbilder auch gesehen und die legendären Sätze. Genau. Und wenn Sie heute so zugeschaut, Frau Bösch, 1969, 40 Jahre ist es her, was ist Ihnen denn geblieben in Bezug auf Lebensgefühl 1969 und 2009?
Dass ich eigentlich mit 19 hier das Lebensgefühl ein bisschen besser gehabt habe als jetzt.
Also Sie haben es früher noch besser gehabt?
Ja, ich finde es.
Oh, und da ist also trifft der Trend irgendwie, dass man grosse Hoffnungen hatte, dass junge Menschen 1969 und denkt, es wird alles besser. Haben Sie dann auch Blümchen im Ohr gehabt?
Nein.
Das nicht? Flower Power nicht?
Nein.
Und wie war es mit den Drogen?
Da habe ich noch gar
nichts
gewusst davon.
Und mit dem Sex?
Jetzt wollte Hardy Heb noch wissen, wie es mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll war. Rock'n'Roll ist das eine und wie es mit Sex war, wollte Hardy Heb wissen. Aber das lassen wir als...
Mit 19, da hat man das eigentlich noch gar nicht gewusst.
Das war kein Thema, Hardy Heb.
Entschuldigung, dass ich reingekriegt habe, weil ich kann nur sagen, weil wir haben ja in der WG gelebt und da war noch Konkubinatsverbot.
Ich habe gesagt, früher ist Autorität und Anstand hat eben etwas zählt, Hardy Heb.
Und total auf dem Land aus.
Und auf dem Land, dann sind Sie quasi ein Land, Frau Bösch.
Total.
Merci vielmals, Frau Bösch, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Jetzt haben wir Frau Heidi Schenkel am Telefon. Heidi Schenkel ist aus Winterthur. Guten Morgen, Frau Schenkel.
Ja,
Ja,
Sie haben seinerzeit um die 60er Jahre, 1969 Jahre in den USA gelebt. Wie ist das für Sie gewesen? Wie haben Sie das mitbekommen in den USA?
Ja, wir haben 5 Jahre dann gewohnt an verschiedenen Orten und ich habe im 68 und 69 habe ich je eine Tochter bekommen. Und für uns ist, also speziell auch für mich, ist es eine Zeit, wo ich daran zurückdenke, weil unsere Tochter, Claudia, ist gerade eine Woche vor ihrem ersten Geburtstag, hat sie an dem Tag, wo auf dem Mond jemand seinen ersten Schritt gemacht hat, hat unsere Tochter das erste Mal ist sie gelaufen und eben eine Woche später ist sie ein Jahr alt gewesen. Und darum, eben, ich habe das alles auch am Fernsehen verfolgt, oder? Ich bin da auch schon wieder schwanger gewesen und irgendwie ist mir da viel daheim gewesen und hat das schon sehr verfolgt. Und auch sonst die ganze, eben unter dem Nixon oder der Wahlkampf mit dem Humphrey, dem habe ich noch die Hand gedrückt einmal, und dem Robert Kennedy auch, der ist da, sind sie so umeinander für ihre Wahlkampagne. Und so Sachen sind einem dann schon noch gut in Erinnerung.
Herr Schenkel, der Beat Hirt, Musikjournalist, und auch der Hardy Heppe haben ja auch Woodstock nah in Erinnerung selber. Haben Sie von dem etwas mitbekommen, Sie
dann gelebt? Nein, das ist mir später immer erst aufgefallen, dass wir haben ja dort dann gelebt und haben auch das im Fernsehen mitbekommen. Aber außer dass das so, das, wo nachher der Mythos drum, der ist, glaube ich, erst später entstanden, irgendwie, wie man so später, man hat dort mal eine rosa-rote Brille gehabt. Es ist einfach nicht so für uns so etwas Wichtiges gewesen oder bleibend in Erinnerung. Das ist erst nachher gekommen oder also, daraus gemacht worden.
Das ist auch eine These, die Beat Hirt unterstützt. Das haben wir vorhin auch festgestellt. Und ich glaube, Herr Schenkel, wenn man weiss, dass seine Tochter am gleichen Tag den ersten Schritt macht wie der Lance Armstrong mit dem Velo auf dem Mond oben. Nein, natürlich nicht. Der Neil Armstrong auf dem Mond den ersten Schritt macht, dann ist das die schönste Erinnerung. Finde ich wunderbar. Haben Sie es Ihrer Tochter mal erzählt?
Ja, das ist natürlich in der Familie schon ein Thema, ja.
Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, Frau Schenkel. Merci vielmals fürs Mitmachen. Als nächstes nehmen wir den Herrn Pfaffen, er ist Theatermann. Guten Morgen, Herr Pfaffen.
Guten Morgen.
Der Federico Pfaffen, ein bekannter Mann, der sich äußert zum Jahr 1969. Was ist denn Ihre grosse Erinnerung dazu?
Ja, ich habe einfach ein unglaubliches Erlebnis, das man heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und zwar, es war Winter, wir sind in Chur, in Marseille. Konzert und angesagt war der Jeff Beck. Jetzt hat das gestürmt und geschneit wie verrückt. Und da haben wir gehört, dass in Langwart vorne die nicht mehr weitergekommen sind mit ihrem Bus. Und dann hat es geheißen, ja, das Konzert findet nicht statt. Und wir haben gefunden, wir, die Vierte, der Hitsch und der Giger und die, wir warten. Und dann ist Nacht um 23:30 geworden und dann sind die gekommen. Und dann muss man sich vorstellen, Jeff Beck und drei Musiker, die haben alle miteinander aufgestellt und haben für uns die Vierte nacht um 12 Uhr bis am Morgen um 2 Uhr ein Konzert gemacht und uns lieb hat am Schluss, und der Jeff Beck ist berühmt dafür, hat am Schluss auch seine Gitarre auseinandergebrochen und es war ein Fest gewesen. Bis am Morgen um 3:30 haben wir nachher können mit zusammen trinken und machen, und das vergesse ich natürlich nie.
Ein exklusives Konzert vom Jeff Beck für Sie.
Buben, muss man sich vorstellen.
Ja, Buben. Was heisst ja. Buben, dass Sie wie alt sind?
Ja, wir sind 17.
Das ist eben das richtige Alter, um so Sachen zu erleben. Herr Pfaffen, ja, herzlichen Dank für Sie. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Tag. Merci vielmals.
He loves her when she's sleeping and all the dreams she's keeping. She keeps them in a jar but not too far from her heart. They have the good kind of love, good kind of love, good kind of love. Wanna sing it to you, just him and her, they're so close together. Now they just met, discovered a newfound treasure. Oh, 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 oh. Run to him, run to him, right to his she finds peace in knowing, knowing he'll always be there.
Always.
Imagine all the women who like a man like him. They have the
the good kind of love, good kind of love, good kind of love. They have the right kind of thing, right kind of thing, right kind of thing. Makes me wanna sing it to you. Just him and her, they're so close together. Now they just met, scored a newfound treasure. Oh, 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 oh. Run to him, run to him, right to his arms. Yeah, they have the good kind.
A little bit of laughing and a kiss and then a hug, and that is how they fell in love. Have the good kind. They have the good kind. They have the good kind love.
Ja, so hört das auf, der Brian Wilson, der Kopf, so quasi der geniale Kopf von den Beach Boys, seinerzeit 1942 geboren. Das ist eine aktuelle Aufnahme. Ich glaube, das ist ein Mann, der ziemlich viel in der Bier hatte und manchmal eben nicht mehr damit zu Gang kam. Ist ja übrigens mit Pet, wie hat die CD geheißen? Hardy Hip. Pet Sounds.
Pet Sounds.
Pet Sounds. Das war ja, noch ein Wettkampf zwischen den Beatles, wo dann Pet Sounds gehört und gesagt, wir müssen das auch machen, und dann ist Sgt. Peppers gekommen. Aber das ist eben nicht im 1969 gewesen, sondern Sgt. Peppers Beat hier, das ist jetzt gerade der grosse Test.
Ich würde sagen 65.
Ich glaube 67.
Ich habe gesagt, ich sage 67.
Alles Gute in den 60er Jahren. Wir haben Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, und wir haben es ja gehört vorhin, es ist eine gewisse Hoffnung da gewesen in den 60er Jahren. Es wäre alles besser, Flower Power. Es hat dann auch eine Zeitschrift gegeben, und die ist, glaube ich, 1965 gegründet worden, wenn nicht alles täuscht, von einem gewissen Jürgen Marquardt und einem Beat Hirte. Beat Hirte ist da. 1965, ist das der richtige Zeitpunkt gewesen, um so eine Zeitschrift lancieren, und vor allem haben einfach unbedingt Geld machen?
Nein, es hat es einfach niemand anders gemacht. Das hat einfach die grossen Verlage, die haben ja nur gelacht über uns. Und ich meine, wir sind nicht ernst genommen worden von Anfang an. Es hat in Frankreich schon eine Zeitung geheißen, Sally Le Copman. Und an denen haben wir eigentlich Mass genommen. Ich habe das mal an Marco gesagt, und dann hat er gefunden, das machen wir jetzt. Und ich habe gedacht, ja, das machen wir jetzt. Und dann ist er aber wieder gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir es. Und haben wir es gemacht. Haben wir es vorbeigestellt. Und der Hardy Hepp war übrigens mal eine Zeit lang bei uns gewesen in der Redaktion und hat Leserbrief beantwortet und Zeug über Couvert aufgemacht. Wir haben den extrem, damals hat es ja kein Internet gegeben, da hat man einen extremen Rückschlag.
Aber wir sind gerade, das war wirklich lustig gewesen, weil ich bin eine Art Respektsperson gewesen, nur da von dir gemacht, der gewohnt hat, seinem Vater Zahnass und so. Ich habe dort mal zu Mittag oder zu Nacht gegessen, und ich höre sie heute noch, wie Frau Marquardt zu mir sagt, ja, aber Herr Hepp, wie finden Sie jetzt, dass ich zwei Jürgen so ein Heftli mache? Finden Sie das gut? Ich sage, ja, finde ich super.
Aha. Für viele ist das Heftli 1965 gegründet der Einstieg in eine Erlebniswelt, in ein Lebensgefühl. Auch ich kann mich erinnern an das Cover von Cream, wo Cream mit dem Ginger Baker, Jack Bruce und dem Eric Clapton, der heute noch grossartig Musik macht.
Das farbige, psychedelische.
Da sehe ich das Bild, der Cream de la Crème, hat es, glaube ich, so seine Zeit geheißen. Das war für mich das Tor in die Musikwelt. Das Pop hat dann aber irgendwann ja einen grossen Einfluss bekommen in der Musikszene. Also das heisst, ist Pop als Zeitschrift an der Totengräber gewesen, von der Kultur beurteilt?
Nein, nein. Also im Gegenteil. Ich finde, heute sprechen mich so viele Leute darauf an, dass sie eigentlich über das Pop in die Musik reingekommen sind. Und das hat aber natürlich nicht ewig gehabt. Also es sind Ich war nur 3 Jahre dabei gewesen und nachher habe ich andere Sachen gemacht. Aber nach diesen 3 Jahren ist es vielleicht noch etwa 3 Jahre weitergegangen und dann ist es auch sehr kommerziell geworden.
Na gut, also der Kommerz offenbar ist nicht irgendetwas, was einfach kommt, sondern das ist, glaube ich, das Grundprinzip, Hadi Heb, dass die Kommerzwelt Einfluss nimmt auf die Musikszene. Das ist selbstverständlich. Das ist ja auch eine Suppe und ein Stück Brot und ein Servola für die Musik.
Ja, aber es wäre doch gut umgekehrt.
Nämlich?
Eben, dass das Musik Einfluss nimmt auf den Kommerz. Was auch passiert ist mit den Stones oder Beatles.
Aha. Aber ist dann mit euch gegangen? Gerade in Zimmer, aber
uns haben es... Er hat gesagt, uns haben es gar nicht wahrgenommen. Uns haben es gesagt, wir sind ungeziffert.
Also uns heisst jetzt Krokodil?
Nein, Rock'n'Roll meine ich jetzt hier. Okay. Also wirklich, und eben Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das ganze Zeug mit den Rolling Stones und auch mit dem Monsterkonzert, wo Hans-Rudi Jaggi gemacht hat, mit dem Jimi Hendrix im 68, wo dann die Polizei zuerst mal mit den Hunden gekommen ist. Das ist ein richtiger Kampf gewesen, aber auf der anderen Seite sind ja die, das Wort Autorität ist vorhin gefallen, die gesagt haben, anti-autoritäre Erziehung und so. Eine Art haben wir uns gar nicht verstanden, die politische Bewegung. Ich rede jetzt von Zürich, 68 und was wir gemacht haben. Wir haben an einem anderen Aufbruch geschafft und so haben wir auch gelebt. Wir haben schon in der WG gelebt, obschon es nicht erlaubt war, Frauen und Männer zusammen, dass Frauen und Männer zusammenleben können in einer Wohnung.
Also der Hadi Heb hat grossartige Erfahrungen mit Musik, mit vielen Musikern. Wir haben im Verlauf dieser Sendung immer wieder gehört, mit dem Rod Stewart mit allen Musikern
auf eine Art, ja. Es ist ja, wenn ich das noch darf sagen, das ist eben für mich interessant gewesen. Einerseits der Beat Hirt und der Jürg Marquardt mit dem Pop, aber im Schweizer Fernsehen, wo das auch einen Boom gegeben hat, und der junge Regisseur Gianni Pacci. Immer wenn so Acts gekommen sind, vor allem von England, hat er gesagt, Mann, ich weiss nicht, wie ich das machen soll, komm du vorbei. Und dann habe ich mich mit meinem nicht schaurig guten Englisch einfach können vermitteln, oder?
Ich glaube, viele von uns erinnern sich an die Sendung Hitze Go Go. Meine Erinnerung zum Beispiel, den Nice haben gespielt und der Keith Emerson hat das Messer in die Augen hineingesteckt.
Ja, aber dort hat es ja genau Lampen gegeben, wegen dem, was die Nice haben wollen sagen, wo es um den Robert Kennedy gegangen ist wo es den Martin Luther King verschossen haben und so. Und das ist es dort gegangen in der Sendung. Und dann hat es von der Fernsehgewaltigen geheißen, wir dürfen über das nicht reden. Darum bin ich ja gerade wieder gegangen.
Also Journalismus. Er war ein Journalist gewesen und hätte aber keinen dürfen sein, Beat. Sie sind Journalist geblieben. In der Rückblick, in der Rückschau jetzt auf die 40 Jahre, hat sich die Musikwelt komplett verändert?
Ja, also extrem. Also ich kenne das nicht mehr, was damals war. Damals war Aufbruch und man hat extrem Freude gehabt an allem, was gekommen ist. Und es ist so viel gekommen und immer wieder etwas Neues. Und dann hat das immer müssen doppelt werden mit der Zeit. Und das war gar nicht möglich gewesen. Und da, die Situation, die wir heute haben, ist nicht nur wegen dem Internet und wegen dem illegalen Abladen schwierig, sondern es ist auch schwierig, weil man nur noch in Millionen und Milliarden geredet hat.
Hadi Heb, als Abschluss die Schätzung von der Referenz in der Schweizer Musikszene, wie ist das heute? Wie sehen Sie jetzt in der Rückschau? Hat sich die Musik quasi zu Tod verändert?
Ja, also ich will ja vor allem nicht als Nostalgiker durchs Leben gehen. Und wenn man immer von früher redet, also ich habe mir jetzt gesagt, also ein Drittel Maximum von der Zeit für was da war, mich interessiert, was jetzt ist. Und der Rock'n'Roll als Metapher, einfach für den Song, für eine 3-minütige Geschichte mit einer Atmosphäre, mit Lyrics, mit Text, die irgendeine Aussage hat, eben «No particular place to go» zum Beispiel vom Chuck Berry und so, das ist eigentlich bis heute, da muss man aufpassen. Nur die ganzen Mechanismen drumherum, wie es unter die Leute kommt, das ist halt ganz anders, so wie der Beat das sagt.
Das sind meine beiden Gäste, Beat Hirz, der Hadi Heb, Bettina Weber ist bei uns gewesen, der Kasper Selg. Merci vielmals allen und auch Ihnen daheim, die mitgeschrieben haben und mittelefoniert. Der Treffpunkt auf dem Eis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.